Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Nee, wir wollten als Gastronomen und als Köche dann auch ernst genommen werden und uns etablieren und wahrgenommen werden als Leute, die sich in diesem Bereich was erarbeiten und eine Knowledge erarbeiten und ein Wissen und ja, eine Kompetenz einfach. Und ich weiß nicht, ich war noch nie in einem Surfers-Restaurant, wo ich mir dachte, so, boah, geiler Laden, wenn der es nicht an einem Surfstrand war. Wisst ihr, was ich meine? Surfläden gehören als Surfstrände und nicht in irgendwelche Städte, wo irgendwelche Leute meinen, weil sie jetzt ein Surfboard an die Wand hängen, ist das jetzt ein Surferladen. Und dann, was gibt's dann da? Burger meistens oder Fischtacos. Ja, gut, Leute. Und dann?
Da sind wir wieder. Ich begrüße heute Johannes Riffelmacher von Salt and Silver. Salt and Silver ist gestartet als fixe Idee, ein Buch über eine Surfabenteuerreise nach Südamerika zu schreiben. Aber ja, ganz wichtig dabei zu erwähnen ist irgendwo, dass es Surfen nur einer von zwei Schwerpunkten der Reise war. Der zweite war nämlich Kultur, Land und Leute kennenzulernen. Und ja, wie geht das natürlich am besten? Was ist dabei am wichtigsten mit Kulinarik und Essen und Trinken? Daraus geworden ist heute, 10 Jahre später ungefähr, wenn ich das richtig recherchiert habe, ein Unternehmen mit ca. 30 Angestellten. Neben mehreren Büchern bilden mittlerweile 3 feste Restaurants in Hamburg und St. Peter-Ording den Schwerpunkt des Unternehmens Salt and Silver. Und ja, zu meiner Unterstützung habe ich auch Fabi dabei, der hat auch Zeit gefunden. Und droppt vielleicht mal mit rein. Also, Servus Fabi, Moin Jo, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, Servus und Moin ebenfalls.
Jawohl, Servus. Ich bin heute eher der stillere Part, glaube ich, aber ich lasse euch zweimal unterhalten und werfe mal ein paar blöde Sprüche zwischen rein.
Ja, hoffentlich nicht zu wenige, Fabi. Blöde Sprüche sind immer willkommen bei mir. Sonst fällt mir selber keiner ein, wenn mir keiner Vorlage liefert, weißt du?
Ja, da kann ich nur zustimmen, genau, immer rein damit. Ich dachte, ich fange auch an euch beide gerichtet erstmal mit einer kulinarischen Frage an. Ich bin ja Papa von 2 Kindern und meine Kinder wollen nach dem Schwimmen als erstes eigentlich immer, und so wird es wahrscheinlich auch nach dem Surfen bald sein, immer Pommes. Das ist immer das Erste, was sein muss, ganz wichtig. Frage also, was ist denn eure perfekte Mahlzeit oder euer Ritual nach einer Surf-Session?
Ah ja, jetzt plötzlich, okay. das ist eine gute Frage. Ey, ich bin tatsächlich gar nicht so der Ritual-Typ. Ich habe immer auf was Unterschiedliches Bock. Also ich muss auf jeden Fall mal erstmal einen Liter Wasser leeren. Das ist Wasser trinken. Also das ist auf jeden Fall das allererste, was ich nach dem Surfen mache. Und wenn ich nach Hause komme, ey, ich habe meistens eher Bock auf was Freshes, also so ein Apfel oder sowas. Nicht gleich irgendwie was Schweres rein. Komischerweise, weil ich eigentlich sonst eher so der Pasta-Typ bin, aber nach dem Surfen ne, eher so Vitamine, würde ich sagen. Und bei dir, Fabi?
Boah, bei mir hat sich da so was ganz Komisches eingeschlichen. So. Das geht auf jeden Fall an einen Kumpel zurück, also Shoutouts an Matze auf jeden Fall, der irgendwo ohne Handy in Marokko abhängt gerade, glaube ich. Der ist irgendwie durch das, dass er so viel kifft, irgendwie war der immer vor mir am Arsch so und ist immer vor mir raus und dann kam ich so von der Surf-Session zurück und hatte immer alles, was vom Vortag noch übrig war, anbraten und hat irgendwie 10 Eier einfach drüber geschlagen. Wir haben das immer Cowboy-Ei genannt und seitdem gibt es immer Cowboy-Ei nach der Surf-Session.
das klingt gut, das ist ja wirklich ein kleines Ritual.
Sehr stark. Es kommt auch immer darauf an, wo man gerade ist. Ne? Also wenn ich jetzt hier im Norden in St. Peter-Ording surfen gehe, dann koche ich mir eigentlich meistens eher was zu Hause. Aber wenn ich halt irgendwo in Mexiko oder Sri Lanka bin oder so, dann gehe ich meistens an irgendeinen Streetfood-Stand. So ist das ganze Projekt Salt and Silver eigentlich auch entstanden, dass wir nach dem Surfen dann eigentlich immer uns was gesucht haben, wo wir jetzt irgendwie was Geiles, Leckeres, Nahrhaftes zu essen finden. Meistens war es irgendein gutes Streetfood, weil in den meisten Ländern das ja auch das Nächste ist, was man am Strand findet. Aber hier in St. Peter-Ording ist Streetfood technisch außer Fischbrötchen halt nicht so viel zu finden, leider.
Ja, ich glaube, ich habe auch kein so ein Ritual, zumindest nicht mehr. Ich kann mich da auch wiederum an meine Cornwall-Zeit ganz gut erinnern. Da gab es nach dem Surf meistens einen Schluck Wasser erst, aber dann meistens gab es gleich einen Cider und ein Steak and Ale Pie oder sowas. Mhm. Also gleich eine richtig fette Dröhnung. Das war auf jeden Fall auch immer nicht verkehrt.
Also ich muss auch zugeben, also es gab viele Jahre, ja, in denen auf jeden Fall das Erste, was ich nach dem Surfen gemacht habe, ein Bier trinken. Das habe ich lange und oft gemacht, auf jeden Fall, ja.
Ja, das Gleiche wollte ich gerade aussagen. Also das ist bei mir echt, auch wenn die Surf-Session irgendwie so von 6 Uhr bis 8 Uhr morgens ging, dann gibt es direkt ein Bier.
Das war auf jeden Fall so eine ungesunde Angewohnheit, die kann ich unterschreiben, ja.
Ja, das ist gut für die, da sind ja ein paar Elektrolyte und so drin, die kann man aber nach dem Surf auf jeden Fall gut gebrauchen, gibt wenig Krämpfe nach dem Bier.
Immer das Bier schön reden, ist immer eine wichtige Sache, die man mal tun muss, ja. Ja, mir ist auf jeden Fall bei euren Restaurants, ist mir gleich noch beim Durchgucken der Speisekarten und so aufgefallen. Als Papa bin ich auf jeden Fall schon mal happy, dass es bei euch auf jeden Fall auch Pommes für die Kinder gibt. Das ist immer wichtig.
Ey, ich habe ja auch eine kleine Tochter mittlerweile, die ist jetzt knapp 2 Jahre alt. Also ich kenne um den Struggle als Vater, was die gesunde Ernährung dieser Zwerge angeht, weil das läuft natürlich nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Und tatsächlich Pommes mit Mayo, also eigentlich eher Mayo mit Pommes, ist auch das präferierte Lunch, Frühstück und Abendessen meiner kleinen Tochter. Insofern, I feel you, Benny.
Genau, ja. Zu den Restaurants kommen wir auf jeden Fall später. Aber Grundthema der Folge ist ja erstmal die Frage, Reisen um zu surfen oder Surfen um zu reisen? So habe ich es mal ein bisschen betitelt. Also sprich, bedingt sich das eine gegenseitig? Ist eins im Vordergrund oder doch das andere? Wenn du einmal von deinen beruflichen Interessen absiehst, Jo, wie sieht für dich denn ein perfekter Surftrip in ein Land oder eine Region deiner Wahl aus?
Also bei mir ist es auf jeden Fall Reisen, um zu surfen. Das kriegt auch meine Familie leider, muss man fast sagen, mittlerweile immer wieder zu spüren, wenn es um die Wahl der Urlaubs- und Reisedestinationen geht. Dann müssen es nämlich immer Länder sein, die an irgendwelchen surfbaren Stränden liegen, weil sonst zieht mich da einfach gar nichts hin. Und das ist leider schon seit 20 Jahren so. Und zum Glück habe ich eine Partnerin gefunden, die das gut abkann und die das akzeptiert. So. Also ich würde auf jeden Fall immer dahin reisen, wo man surfen kann. Ungern irgendwo hin, wo man nicht surfen kann.
Ja. Ich glaube, da triffst du hier komplett zusammen mit Fabi auf jeden Fall, der das, glaube ich, hundertprozentig genauso sieht.
Also
1000%, Alter.
Also alles andere kommt eigentlich gar nicht in Frage. Ich meine, ich habe Surfen entdeckt, da war ich 17. Mit 17 bin ich das erste Mal auf so einen Surfshop gefahren und seitdem, glaube ich, habe ich an keinem Urlaub mehr an was anderes gedacht, als das irgendwo anders nochmal neu zu machen. Also, Surfen it is bei mir.
Ja. Was? Wo war deine erste Welle?
Meine erste Welle war Frankreich, Westküste drüben, nördlich von Bordeaux noch. Da sind wir, wie hieß das Kaff? Noch weiter nördlich. Moment, ich check das mal schnell ab. Ich kann es dir gleich sagen. Das ist auch,
noch an der Sandküste, oder?
Ja, genau.
Zu Lac dann.
Mehr. Und zwar, das hieß, Sulaxia-Meer war das, doch genau da. Und da sind wir am nördlichsten Strand, sind wir da gestartet.
Das ist geil bei großen Swells auf jeden Fall. Geheimtipp bei großen Swells, weil da kommt auf kleiner an.
Genau. Das war auch geil. Also ich bin so einer von denen, ich habe nie einen Surfkurs gemacht und auch nie eine Surfschule besucht oder so. Wir sind da hingefahren, ich war 17, meine Kumpels waren schon 18. Und mit dem Wohnmo gerade Führerschein fresh und los ging's. Und dann haben wir uns da so ein gebrauchtes, abgeranztes Mini-Malibu für, ich glaube, 120 Mark oder Euro. Nee, das war 2003 oder irgend sowas. Für 120 Euro gekauft und haben so ein Buch dabei gehabt. Wellenreiten hieß das, glaube ich. Da gibt's auch mittlerweile Teil 2. wo wir dann auch mittlerweile sogar als Sword and Simmel gefeatured waren. Das war dann irgendwie so ein Milestone bei uns auf jeden Fall. Weil mit dem Buch oder mit diesem Heft habe ich damals halt dann irgendwie versucht, mir da die Grundlagen rauszulesen. Und meine Kumpels und ich, also wir haben das so als Handbuch quasi genommen und haben dann halt einfach angefangen und losgelegt da. Und das waren so kniehohe Weißwasserwellen, halt so das Typische eigentlich. Das war eigentlich ideal für Anfänger. Hey, und dann haben wir uns da ins hüfthohe Wasser gestellt, Brett ausgerichtet, draufgesprungen, zwei, dreimal paddeln und dann surfen. Und dann so, geil, wir können das ja schon, das ist ja überhaupt nicht so schwer. Wir so als Skater dachten uns eh, so, weißt du, wir Bayern, du kennst es ja, Fabi, wir sind ja eher so Snowboarder und Skater in der Regel, haben alle schon Brettsporterfahrung, fangen dann an zum Surfen und denken dann so, okay, ja, das kann ja so schwer nicht sein, das können wir ja alles schon, weil wir eh Boardsportler sind, ja. Scheißele auf jeden Fall. Also der erste Schritt war super einfach. Wir haben alle so innerhalb der ersten zwei oder drei Anläufe geschafft, aufs Brett zu springen, was auch echt nicht schwer war. Aber dann ab da halt irgendwie wieder einen Schritt zu machen, in den drei Wochen, die wir damals da waren, hat der nächste Schritt nicht geklappt. Also mal eine grüne Welle surfen oder so. Keine Chance. Und ja, aber ab da war ich hooked auf jeden Fall.
Meine Surfkarriere hat im gleichen Ort gestartet. Ich habe auch mein erstes Brett habe ich in Sulaksumer gekauft, weil ich war mega in der Season dort und es gab nirgends mehr was. Und dort verschlägt es dann doch nicht so viele Surfer hin irgendwie, komischerweise. Und dann habe ich dort noch ein Brett, das allerletzte Brett, wo länger war wie so ein, ich glaube, das kürzeste, das ich gefunden, das längste, das ich gefunden hatte bis dato, war so ein Sechser. Und ich wollte halt so sieben aufwärts, weil ich habe halt gehört, so sieben ist ganz okay, so für einen Anfänger. Und da gab's eins und dann hat dort auch meine Surfkarriere begonnen. Das ist lustig.
Ja, Frankreich eint uns dann ja schon mal alle. Ich war dann noch klassischer in Mollets und auch mit Surfcamp, also der Einzige, der einen Kurs mal gemacht hat. Aber hey, immerhin, Fabi, du hattest schon eine Ahnung, dass du kein Mini-Brett nehmen solltest, ist ja schon mal gut. Und wenn du sogar ein Buch dabei hattest, ja, dann ist es auch schon mal mehr als manche andere, der angefangen hat.
Ja, es ist ja eine lange Fahrt darüber, wir sind ja mit dem Wohnmobil darüber getuckert und haben uns das halt alle so paar Mal reingezogen und so schon mal so trocken überlegt, wie man das jetzt alles macht. Das habe ich sofort alles wieder vergessen in der Sekunde, in der man irgendwie im Wasser steht und das Adrenalin einschießt. Aber ja, es war auf jeden Fall geil. Da denke ich immer noch gern zurück dran. Wir sind auch runtergereist, so eigentlich dann so die Campingplätze und Surfstrände abgeklappert bis runter an die Düne von Pilar. Ich glaube, das war das Südlichste und dann sind wir wieder zurückgefahren. War ein geiler Trip.
Geil. Exakt mein erster Surftrip.
Ja, also ich höre raus, auf jeden Fall ist es tatsächlich komplett auf Surf-Destinationen ausgelegt. Das war mir bisher auch noch nicht so bewusst. Ich bin dann der Einzige in unserer Runde, der tatsächlich auch öfter überredet wird, in Nicht-Surf-Destinationen zu fahren. Also zum einen, weil meine Familie sich damit durchsetzt, zum anderen, weil ich auch dann ja doch durchaus interessiert bin, irgendwo mal überall anders so rumzugucken. Als ihr euer Projekt gestartet habt, was war denn da so der Einstieg? War der Surfen erstmal die absolute Grundbedingung und das Kulinarische war so nebenher oder hielt sich das die Waage von den Interessensbereichen?
Da muss man sagen, was auf jeden Fall das Kulinarische, was ganz im Vordergrund stand, weil wir von vornherein ein Kochbuch schreiben wollten. Also das war so unsere große gemeinsame Mission. Und das Surfen, der Surfteil, der ging auch immer mehr von mir aus, weil ich war eher so der, seit er 17 ist, völlig Surfsüchtige. Und Cosi war zu dem Zeitpunkt, der hat es ein paar Mal ausprobiert gehabt, aber er war eher noch Anfänger. Und deswegen war das mir vor allem ein Anliegen, dieses Surf-Thema so mit in das Buch als großes Thema mit aufzuhängen. Und es hat natürlich perfekt gepasst und Cosi hatte zu dem Zeitpunkt natürlich auch mega Bock auf Surfen. Aber da das eher so in erster Linie von mir ausging, war das gemeinsame verbindende Element das Kulinarische in diesem Fall. Das war auch das, woran wir das Buch aufgehängt haben, weil das ist das, was wir so, wovon wir beide, glaube ich, am meisten verstehen. Also ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt als Surf-Pro bezeichnen und insofern war das eher so ein Ding, das wollten wir mit reinnehmen, weil es für uns war es spannend, diese beiden Themen zu verbinden. Und insofern war das halt eine schöne Liaison, weil wir kannten uns definitiv besser mit Kochen aus als mit Surfen.
Ja, und dann wart ihr ja wahrscheinlich aber auch bei dieser Tour nicht nur direkt an der Küste, sondern habe bestimmt auch mal Abstiche ins Inland gemacht, um da irgendwo was kennenzulernen, auf Empfehlungen hin oder ähnliches. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, wir haben uns tatsächlich schon an der Küste entlang gehangelt. Unser Start war damals auf Kuba. Da haben wir dann in Havanna direkt so die Skate-Clique kennengelernt und also nicht direkt, aber nach so ein paar Tagen völligem Herumirren und Lost sein, haben wir dann an so einer Straßenecke in so einem kleinen Park ein paar Skater eben getroffen und kennengelernt, die da gefahren sind. Und so haben wir dann so eine Connection gefunden in diese Szene. Und das waren natürlich auch dann die Surfer auf Kuba. Wir wussten aber bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es auf Kuba überhaupt Surf so richtig gibt, so gute Wellen oder so, ne? Und mit denen waren wir dann surfen mitten in Havanna am Malecón, was verboten ist, polizeilich. Und auch immer wieder damit geendet ist, dass die Bullen oben an der Hafenmauer standen und uns aus dem Wassertriller pfeifen wollten und wir dann so wegpaddeln mussten auf die andere Seite rüber vom Fluss, um uns von denen zu verpissen und so. Aber da waren halt Top-Wellen. Das ist Karibik, Reef Break, Glassy, dreckig zwar, aber und verboten, aber geil. Und ja, aber wie bin ich da jetzt hingekommen? Ach ja, genau, von Kuba aus sind wir ein bisschen festgehangen dann, weil das so geil war. Das war so völlig anders als das Kuba, das wir uns vorgestellt hatten. Ne? Wir dachten halt irgendwie an Zigarrenrollen und hier Salsa-Tanzen, bla bla bla, dass es da eher darum geht auf Kuba. Aber wir haben dann eher so einen Teil der Kultur kennengelernt, die damit nichts im Hut hat, sondern eher so ein bisschen rough. Die waren alle relativ arm auch, muss man dazu sagen. Und das war eher so, ja, Skate, Punk, Tattoo-Life, das wir da erlebt haben. Und da konnten wir schlecht wieder weg, weil das war so abgefahren irgendwie. Das war so richtig, keine Ahnung, so stellt man sich wahrscheinlich Berlin irgendwie Anfang der 80er oder so vor. So ein heruntergekommene Stadt, wo irgendwie noch ganz viel Neues geboren wird. Und so war Havanna für uns da. Dann sind wir einen Monat da gewesen und dann haben wir uns frei geschwommen, haben beschlossen, so jetzt muss es weitergehen. Dann sind wir nach Mexiko rüber, dort direkt nach Guadalajara. Das ist so eine Stadt relativ nahe an der Pazifikküste und von dort aus auch dann gleich an die Küste. Und ab da waren wir nur noch an der Küste unterwegs, also das ganze Jahr dann und eigentlich überhaupt nicht mehr für länger, außer für so ein paar Trips mal für eine Woche oder so irgendwie landeinwärts, aber sonst waren wir immer an der Küste.
Ja, okay, ja, gut. Du hast schon fast schon erste Anekdote in dem Zusammenhang gedroppt. Da dachte ich auch, ich habe mir überlegt, mir mal was, wie wir da ein bisschen was aus dir rauskitzeln, was da so an Erlebnissen waren. So ein Leitsatz, den ich im Zusammenhang im Interview oder irgendwas von euch gelesen habe und den auch Fabi und ich im Podcast eigentlich immer so ein bisschen versuchen zu beherzigen, ist, dass man nicht zu viel vorplanen soll, sondern einfach mal loslegen soll. Und deshalb eine einfache Frage jetzt an dich, immer im Wechsel Fabi und ich. Ich habe Fabi gebeten, mal ein paar Stichworte sich einfallen zu lassen zum Thema Surfen. Und wir droppen die einfach mal raus und du sagst, was dir als erstes dazu einfällt.
Okay, geil, hau raus.
Fabi, willst du mit Surfen anfangen?
Ich will anfangen.
Hau raus,
okay,
Digga.
Okay. Pass auf. Ja, komm, Benni, ich drop echt. Für ein Stichwort hat mich Benni inspiriert und das droppe ich einfach direkt. Das war. Über Kacken im Line-Up.
Ja, oder halt auch Durchfall.
Durchfall im Line-Up.
Zum Glück noch nicht passiert, aber also ich sag mal so, Geschäfte im Line-Up erledigen, das bei so viel Reisezeit und so, da bleibt das nicht aus. Muss man mal gucken, dass nicht so viele andere in der Nähe sind, weil sonst kann es unangenehm werden, wenn dann plötzlich so ein Stück Treibholz vorbeifloatet.
Ja, übel. Es ist halt auch nicht wie so ein U-Boot. Man stellt sich das halt vor wie so ein U-Boot, aber das floatet halt direkt hoch.
Gell? Leider ist das genau. Ja, die Erfahrung macht man, also ich habe die zum Glück in einem Moment gemacht, also der Moment, in dem ich das rausgefunden habe, war zum Glück einer, in dem nicht so viele Leute in meiner Nähe waren.
Sehr gut. Wie sieht's denn mit dem Stichwort Outdoor-Cooking, Essenszubereitung im Freien aus?
Das waren aber jetzt viele Stichworte.
Stichsätze.
Ey, tatsächlich, war das ein Riesenthema für uns, weil wir waren ja sehr, waren wir ja da immer an sehr vielen Stränden unterwegs, an denen man eigentlich überhaupt nichts an Cooking Equipment zur Verfügung hatte. Also wir hatten eigentlich immer nur eine Pfanne, wir hatten beide ein Kochmesser und irgendwo haben wir versucht, auch so ein Schneidebrett mitzunehmen. Das war eigentlich immer zu sperrig und zu schwer. Da haben wir uns dann immer irgendwas gesucht. Also recht viel mehr hatten wir tatsächlich nicht dabei. Und ehrlich gesagt, mehr braucht man auch nicht. Ein Feuerzeug brauchst du, sonst bist du aufgeschmissen. Aber sonst, gerade auch, weil es so in Lateinamerika, was ja unser Startpunkt war, gibt es so viele rohe Fischgerichte, wo man einfach nur einen frischen Fisch, bisschen Limette, Salz, eine Chili, vielleicht, wenn du Glück hast, irgendwo eine Zwiebel und ein bisschen Koriander oder so. Und dann hast du eigentlich schon ein geiles Gericht. Und recht viel mehr brauchte man dann nicht. Ne? Eine Unterlage zum Schneiden und dann konntest du dir so eine Ceviche halt an jedem Strand oder an jedem Ort, an dem du bist, einfach zubereiten. Und das war halt cool, weil das Land war halt einfach schon dafür gemacht, also die Länder waren dafür gemacht für das, was wir davor hatten. Und ansonsten kannst du ja auch, ne, das ist auch immer noch eins meiner Lieblingssachen, einen Fisch aufspießen auf so einen langen, angespitzten Stock, wenn man da so eine Technik für hat und das so ein bisschen ordentlich macht. Dann kann man den in zwei Astgabeln über dem Lagerfeuer halt so geil, fast schon wie so ein Spanferkel grillen. Oder man steckt ihn so schräg ans Feuer wie so ein Steckerlfisch. Das kennt der Fabi aus Bayern.
Jawohl, Steckerlfisch.
Ja, super. Das kann man echt sehr gut auch selber machen am Lagerfeuer am Strand. Und ey, da sind auch ehrlich gesagt der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben auch super oft Muscheln oder Austern, die wir gefunden haben, auf einen Grillrost gelegt und im Feuer einfach gegart und sowas. Also, ja, Outdoor-Cooking, gutes Ding. Love it.
Ja, Mann, ist das Geilste. Pass auf, dann habe ich noch ein Stichwort. Stichwort Containern, weil ich oft in der Situation war, dass ich echt keine Zutaten mehr am Start hatte und auch keine Kohle mehr. Hast du da irgendeine Anekdote am Start?
Ey, Containern. Nee, es ist eher so Sammeln dann bei uns, also weil da gibt's keine Container und keine Mülltonnen. Deswegen da habe ich da gar nicht so, also eigentlich selten in den Orten, an denen wir waren, gab's sowas irgendwie nicht. Auch keine so eine Müllabfuhrstruktur oder sowas. Da haben die meistens irgendwie eine Mülltüten irgendwo hingeschmissen oder so. Wir haben einfach gesammelt, also oft, wenn wir mal nichts hatten, dann haben wir Kokosnüsse, sind wir halt auf Palmen geklettert oder haben die irgendwo Kokosnüsse gesucht, Mangos gepflückt, Avocados gepflückt von den Bäumen. Also wenn man so ein bisschen weiß, wie die Pflanzen aussehen und so, da haben wir uns auf jeden Fall immer kräftig bedient. Ah, Containernetz, habe ich da eine verwandte Story. Ey, weißt du, wo man super geil containern kann? In Hostel-Vorratsschränken. In Hostel-Vorratsschränken. In den Public-Hostel-Küchen.
Gewürze fallen mir da immer ein.
Doch, da haben wir ordentlich Container. Doch. Ja, das ist ja auch eine Art von Containern. Oh, da haben wir ordentlich Container. Ey, was wir da alles gefunden haben. Tatsächlich sind bestimmt ein Drittel der Rezepte in unseren Kochbüchern mit Zutaten entstanden, die wir in irgendwelchen Hostel-Küchen so in vergessenen Kühlschränken vor sich hin oxidiert haben oder so. Ja, doch. Gewürze sowieso, aber auch ne, Reis, Nudeln ist immer geil. Also ich glaube, nie Nudeln und Reis gekauft in der Teile, immer aus irgendwelchen Hostels mitgenommen. Also nicht geklaut, ne? Ja, nicht jetzt irgendwie von den anderen Leuten abgezockt. So, das wäre nicht assi. Aber da gibt es halt immer Schränke, wo so steht, so ja, zu verschenken oder ich weiß gar nicht, was die da immer stehen haben, aber so sind halt Sachen, die andere dagelassen haben und ey, die sind meistens prall gefüllt mit immer dem gleichen Kram, ne? Da stehen 10 Flaschen, Plastikflaschen, billigstes Öl drin, da stehen 5 oder 6 Reispackungen in verschiedenen Füllhöhen drin, bisschen Mehl für Pancakes oder so, wenn man Glück hat, findet man sogar ein paar Frühstückseier, aber das ist mit Vorsicht zu genießen, da muss man wissen, wenn man die ins Wasser legt und die steigen auf, nicht mehr essen. Und ansonsten, ja, da haben wir mal geilen Kram gefunden.
Das habe ich auch gut in Erinnerung von Neuseeland. Da habe ich auch, war auch mit einem Van unterwegs. Und also mein Thema war meine Gewürzsammlung. Ich habe tatsächlich immer wieder, oh, das kenne ich noch nicht hier. Auf Englisch dann auch, keine Ahnung, was ist das? Na, ich nehme es mal mit und probiere es mal so ungefähr.
Das haben wir auch
und gemacht. Und ja, den Vorrat. Das ist auf jeden Fall geil, ja.
Das ist top-notch. Das zählt als Containern, oder?
Das ja, ist definitiv Containern.
Das passt gut rein. knüpft so ein bisschen daran vielleicht an, wenn es nicht nötig war, irgendwas zu containern. Stichwort sind ganz simpel Gastfreundschaft.
Ey, in allen Ländern, in denen ich war, waren die Menschen, die wir da kennengelernt haben, super gastfreundlich. Also wirklich von Ost nach West, von Nord nach Süd. Kann nichts davon berichten, dass wir irgendwie ein Land oder eine Region, in der die Leute nicht gastfreundlich waren, kennengelernt haben. Es kommt natürlich immer darauf an, an welche Türen man klopft. Aber ich glaube, da wir natürlich als mittlerweile Gastronomen auch dann immer an die Türen geklopft haben, hinter denen Gastronomen oder also Restaurantbesitzer oder Streetfood-Leute oder Barbesitzer oder was auch immer waren, sind wir da meistens an eben Leute gestoßen, wo Gast geben oder Gastfreundlichkeit auch irgendwie in deren Naturell angelegt ist. Sonst würden die diesen Beruf ja nicht ausüben. Und ich glaube, das kann man so sagen, über alle Ländergrenzen hinweg, so die Leute, die mit Essen und Nahrungsmitteln zu tun haben oder auch mit natürlich mit irgendwie, wenn die Shakes machen oder sowas, das sind in der Regel herzliche, liebe Menschen, mit denen man was anfangen kann. Das, glaube ich, könnte man mal so als eine Regel aufstellen. Oder würde ich mich einfach mal trauen, das als These da rauszuhauen ins Äther.
Okay, ja. Ja,
also Türen, offene Türen eingerannt, fast überall. Ich meine natürlich, ne, wenn man jetzt so auf Märkten war, in Mexiko oder so, oder generell gehen wir immer auf Märkte, wenn wir in solche Länder gehen, in Städte, die wir nicht kennen und nicht wissen, wo man da starten soll, um so eine Food Research zu starten, dann ist immer ein Markt eine gute Gelegenheit, weil da trifft man die Leute, die mit Essen und Lebensmitteln zu tun haben, die sind Reden und Kontakt mit Fremden gewohnt und in der Regel sind das ganz herzliche, ehrliche Menschen und das war immer unser erstes Go-To, ein schöner Markt, da hinlatschen, sich anschauen, was da so rumliegt, was verkaufen die da und dann über die Produkte ins Gespräch kommen. Und dann kann man die natürlich meistens auch sehr gut fragen, ey, wo geht ihr denn geil essen oder wo kriege ich denn hier die, was weiß ich, die beste Ceviche, den leckersten Taco oder whatever, in welchem Land auch immer du bist. Und da kriegt man eigentlich immer gute Tipps und findet dann so zur nächsten Tür. Das war so Gastfreundschaft, wie wir sie erlebt haben oder wie sie für uns am einfachsten zugänglich war auch.
Ja, klingt super.
Und bei euch, wie macht ihr das? Ich frage jetzt mal zurück. So.
Boah, das ist cool, wenn jemand zurückfragt.
Ja, auf jeden Fall.
Erstmal will ich deine geile Container-Geschichte hören, Fabi.
Eine geile Container-Geschichte. Oh Gott, Alter, da gibt's genügend. Fuck, ey. Ja, ich hatte ja, wo ich in Portugal war, irgendwie gar nicht so viel Kohle oder auch schon öfter. weil ungefähr meine ganze Kohle immer auf den Sprit drauf geht. Tatsächlich hatte ich mal eine mega geile Story. Boah, ich weiß gar nicht,
jetzt Sprit fürs Auto oder Sprit für dich?
Ja, beides. Ich brauche auch viel Sprit. Also, ja, wahrscheinlich ist das Bier meistens teurer wie der Sprit fürs Auto, ja. Nee, ich hatte tatsächlich mal ich glaube Galizien, da hatte ich mal, vor so einem Container standen einfach 4 so komplette Boxen voller Orangen, die aber total fresh alle waren, also aus unerklärlichen Gründen, vielleicht war irgendwie die Form nicht nice oder irgendwas, keine Ahnung, die hatten noch alle so 1-2 kleine Makel, weißt du, so kleine zerdrückte Stellen oder keine Ahnung. Und dann haben wir uns, keine Ahnung, 3 Wochen lang von Orangen ernährt. Das war so, wir haben uns 3 Wochen lang einfach nur von Orangen ernährt. So Orangen gegessen, Orangen trunken, so. Dann haben wir zum Saufen, haben wir uns immer Cava-Sekt gekauft, so. Und haben immer Sekt mit Orange dann gesoffen, so. Also, ja, wir haben uns echt so von Orange ernährt. Ja. Das war auf jeden Fall spektakulär.
Hat sich deine Haut auch irgendwann orange verfärbt? Oder geht das nur mit Karotten so?
Nee, aber meine Pisse war orange.
Sahst aber noch nicht aus wie Donald Trump.
Nee, war noch nicht ganz. Nee, aber normalerweise, wenn ich Essen organisiere oder so, gehe ich tatsächlich auch mal auf Märkte. Das dachte ich mir nämlich gerade auch, wo du da erzählt hattest. Ich dachte, boah, ich hätte mal wieder Bock auf so einen Markt. Mhm. Und es ist halt auch super günstig. Ey, ich war da, wo ich mein erstes Gespräch mit Benny hatte, war ich ja gerade in Galicien wieder oder war in Asturien, keine Ahnung, Spanien. Und ich irgendwie kam an einem Sonntag an und hatte aber gar nichts mehr zum Essen, so, weil ich mit so wenig Ballast wie möglich fahren wollte. Und da war gerade zufällig ein Markt, in Ribadeo, also Galicien. Und da habe ich so viel einkauft. Fuck, ich habe, glaube ich, eine Woche lang davon gelebt. Und die waren so stoked irgendwie, wenn ich so, ja, keine Ahnung, so 10 Orangen, Ding, Ding. Und dann irgendwie so, sagt die zu mir so, ja, das macht dann 6 Euro. Und ich so, 60 Euro oder 6 Euro? Nee, 6 Euro. 6 Euro. Und dann gibt die mir nochmal so eine Tüte, so, ja, das sind noch so ein paar Geschenke, so ein paar saisonale Sachen. Und ich dachte mir so, wow, okay, krass. Ja. Das ist immer eine tolle Sache. Und wie macht das der
Benni? Container habe ich ja schon erwähnt, was so meint, da bin ich voll auch beim Hostel-Style. Gastfreundschaft würde mir sowas wie Tramp-Geschichten auf jeden Fall einfallen. Mit einem Surfbrett in Südfrankreich trampen gehen. Irre spaßig mit einem 7-6er Malibu und da ewig stehen und die ganzen Wohnmobile rauschen an einem vorbei und dann hält so eine nette Französin mit ihrem Hund, die kein Wort Deutsch spricht oder Englisch spricht. Und man findet sich in einem Auto wieder, der Hund findet sich auf einem Wanderrucksack wieder, das Surfbrett irgendwie oben auf dem Dach mit irgendeiner kleinen Schnur und es läuft mega strange Elektro-Punk-Mucke aus Frankreich oder so. Ich wette, wenn wir uns verständigen hätten können besser, dann wären wir bestimmt noch eintrinken gegangen oder so. Aber so hat sie mich dann einfach ein Bierritz rausgelassen und das war auch mega gut.
Geil. Oh, ich habe auch eine geile Tramp-Geschichte. Kosi und ich waren in Ecuador in einem Café, ich glaube es hieß Mompiche in Canoa, ich weiß nicht mehr, in so einem kleinen Café und an so einem Surfbeach auch, es war flat und wir haben gewartet auf den Swell, der kam nicht und uns das Geld ausgegangen, es gab kein ATM, weil das Dorf zu klein war, also es gab halt kein Geldautomaten und dann hatten wir einfach keinen Cent Kohle mehr eines Morgens und wir kannten auch niemanden, der uns was geliehen hätte oder so. Also blieb uns nichts anderes übrig, als weiterzuziehen und zu hoffen, dass uns irgendeiner mitnimmt. Und dann haben wir uns mit unseren 2 Surfbags, 2 Reiserucksäcken, 2 Dudes so da morgens hingestellt, Finger raus und hat gewartet. Es hat auch gar nicht so lange gedauert, vielleicht so eine halbe Stunde oder so, und dann hat uns einer mit seinem Pickup mitgenommen. Wir haben einfach unsere Sachen hinten reingeschmissen, haben uns da so reingelegt in den Pickup und sind dann da hinten in die Ladefläche. Und sind einfach auf der Ladefläche, ich glaube, 3 Stunden oder so, mit dem so weiter uns mitgenommen hat. Wir haben ihn gefragt, wohin fährst du? Ja, da und dahin. Wir sagen, okay, geil, wir fahren einfach mit und wir können dir dann was geben, wenn du uns dann an einem ATM rauslässt. Und so haben wir es gemacht, der wollte dann letzten Endes kein Geld und wir sind, das war die geilste Fahrt ever, die habe ich so gute Erinnerung. Wir sind da, es war eine Abenteuerfahrt vom Feinsten. Wir lagen da hinten drauf, plötzlich kam eine Kuhherde, dann stand man so inmitten so einer Kuhherde mit den Surfbags, so lag da hinten drin, neben einem die Hörner und weil die da auf der Straße rumgelaufen sind und so. Wir sind da so durch die Landschaft gefahren, es war super warm, der Fahrtwind hat dann so um die Nase geweht, ich hatte meine Kopfhörer auf und einfach geil Mucke gehört. Ey, da hat man sich so ein Freiheitsgefühl, so ein Moment von Ungezwungenheit und Spontanität, weil man hat keine Ahnung, wo man hinfährt, wo man rausgelassen wird, mit wem man eigentlich fährt. So, das war so einer meiner Top 3 gefühlten Momente von Freiheit, glaube ich, war das auf so einer Ladefläche durch Ecuador trampen, ohne einen Cent Geld in der Tasche mit meinem besten Kumpel nebendran. Das war der Hammer. Das war voll geil. Dann sind wir im nächsten Kaff gelandet. Hatte auch keine ATM, muss mal wieder trampen. Aber egal, andere Story.
Ja, geil. Das sind auf jeden Fall schöne Geschichten, glaube ich.
Ja,
ne?
Das war top nice.
So in anknüpfend daran vielleicht nochmal ein Stichwort, was wahrscheinlich sehr viele jetzt irgendwo dazu erstmal einfallen würde, zu so viel Freiheit im Ausland. Waffengewalt und Todesangst? Fragezeichen.
Digga, ja, auf jeden. Ich bin schon mehrfach überfallen worden. Einmal von so 5, ja, die waren wahrscheinlich 16 oder so richtige Kids, aber halt mit Messern und nachts um 4 und die haben uns so umringt. Aber nicht irgendwo in Lateinamerika, sondern in fucking Lissabon. Also,
ja, Mann.
Also deswegen, Vorurteile. Das war in Lissabon und das zweite Mal wurde ich überfallen und meine Uhr wurde abgezogen und das war in Barcelona.
Ich wollte es gerade eben sagen, Barcelona, das ist die klassische Story von jedem Skater, Alter, vom Skate-Trip nach Barca, Alter. Jeder kommt ohne Cam oder Urheim. Ja.
Genau, jeder kommt ohne Cam oder Urheim. Ja, genau, das ist mir auch passiert. Und in Lateinamerika, ey, da gab es so ein paar kritische Stories auf jeden Fall, die aber, also keine Überfall-Story. Wir waren da super viel nachts unterwegs, wir haben echt viel Scheiße gebaut. Eigentlich ist das ein Wunder, dass wir da heil rausgekommen sind, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke. Wir waren halt, Kursi und ich kennen uns eigentlich vom Graffiti-Malen. Also wir haben früher, als wir so 16 waren, haben wir super viel gemalt, Züge, Wände, alles Mögliche. Und in Mexiko haben wir halt auch gedacht, ey, komm, lass mal unser Tätowierer, den wir da kennengelernt haben, der uns tätowiert hat, der erzählt, dass er halt auch Sprüher ist. Und dann haben wir so da Zugang zur neuen Clique gefunden und sind mit denen Trains mal angegangen in Guadalajara, in der zweitgrößten Stadt Mexikos, in so einem Trainyard, wo also auf jeden Fall definitiv höchste Lebensgefahr herrscht, weil das auch zum Schmuggeln von Geflüchteten dient und dort super viel geschmuggelt wird, generell Waren, Menschen, alles Mögliche, und deswegen ist es saugefährlich, da einfach nachts abzuhängen zu seinem Spaß, aber das wussten wir halt auch zu dem, wir waren jung und dumm, ne, und wahrscheinlich würden wir es heute nicht mehr machen jetzt, aber damals mit 27, keine Frau, keine Kinder, whatever, die Nacht ist jung, let's go, das war der Modus, und dann haben wir da gemalt und ja, sind letzten Endes zum Glück natürlich unbeschadet davongekommen, aber das war so eine der Geschichten, die ein bisschen gefährlich war. Vor allem, ja genau, die ging noch weiter. Da sind wir am nächsten Tag sind wir wieder malen gegangen mit denen und haben dann so ein Tor gemalt, so ein Garagentor gesprüht. Und auf einmal ging die Tür zu dem Haus, zu dem die Garage gehört hat, auf und so eine Frau ist mit Machete da rausgerannt und irgendwie die halbe Familie hinterher. Und wir so, wow, shit, sind losgesprintet und die haben wohl auch die Bullen gerufen und dann haben wir schon so Martinshorn in der Nähe gehört. Und wir wollten aber auf gar keinen Fall mitten nachts beim Graffiti-Malen irgendwo in Guadalajara erwischt werden. Sind halt alle so in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Ich habe mich dann, ich habe die abgehängt und mich dann so ein paar Querstraßen weiter, als ich da gesehen habe, oh shit, da vorne ist Blaulicht, habe ich mich halt unter so einen Truck gerollt, so drunter gelegt. Ich hatte auch noch die Kamera mit dem ganzen Beweisbildern drauf dabei. Wollte auf jeden Fall so nicht gefunden werden. Habe ich mich da drunter gelegt und dann sind auch die Bullen so genau an diesem Wohnwagen oder was das war, so ein Truck vorbeigefahren, so, und sind ziemlich genau auf dieser Höhe auch stehen geblieben und ausgestiegen. Und ey, mein Herz hat in meinem ganzen Leben noch nie so geklopft wie in diesem Moment, ey. Ich dachte, ich explodiere gleich. Weil die haben halt auch immer Shotguns dabei. Und ich habe das auch gesehen, dass der da so eine Shotgun-Baumeln hatte und so. Weil die wissen ja auch immer nicht, was sie erwartet, ne? Muss man zu deren Verteidigung sagen. Und nachts in Mexiko, da warten in der Regel keine harmlosen kleinen deutschen Surferboys, die ein bisschen Graffiti malen wollten, sondern andere Sachen. Und insofern wusste ich auch nicht, wie die jetzt reagieren, wenn die merken, dass unter diesem Truck da irgendein Mensch liegt, ne? Deswegen habe ich halt so mega versucht, ich war voll außer Atem so, dass ich nicht laut atme und dass ich nicht irgendwie ein Lebenszeichen von mir gebe, und habe so in meinen Ärmel geatmet so und habe nebenbei aus der Kamera die SD-Karte rausgefummelt, dass ich die irgendwie nicht bei mir trage, wenn die mich finden oder so, und habe das da, obwohl es denen wahrscheinlich scheißegal gewesen wäre, aber dann habe ich die halt so da in so einem, neben so einem Gulli da versteckt und dachte mir, ey, vielleicht finde ich das nachher wieder dahin oder so, wenn ich hier heil rauskomme. Und dann sind die zum Glück wieder eingestiegen, weitergefahren. Ich bin noch so 10 Minuten liegen geblieben. Dann bin ich so da rausgeklettert, habe mich so normal wie möglich hingerichtet und bin dann so halt nach Hause geschlendert und habe so getan, als wäre nichts. Und dann war Cosi nicht da. Also mein Partner Cosi, der jetzt heute nicht mit dem Podcast ist, aber der, mit dem ich das heute nicht gegründet habe. Und der war nicht da und ich habe den auch nicht gefunden und konnte den auch nicht erreichen. Handy aus. Ich so, fuck, scheiße, vielleicht haben die den erwischt oder diese Leute mit den Macheten haben den erwischt. Und ich habe schon überlegt, ob ich da jetzt hin zurücklaufen soll und mit denen irgendwas aushandeln oder Cosi rauskaufen oder sonst was. Und dann habe ich schon gegoogelt, wo ist die nächste Polizeiwache, ist der vielleicht verhaftet worden, muss ich den jetzt irgendwo aus dem Knast boxen. Dann habe ich versucht rauszufinden, wie die Nummer von der deutschen Botschaft ist und so. Und ich habe richtig Panik geschoben. In Mexiko nie ganz zu Unrecht. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommen habt, aber es wurden ja gerade wieder ein paar Surfer in in der Nähe von Ensenada gefunden und so. Anyways, aber das wollte ich jetzt gar nicht. Und dann war ich so kurz davor, loszufahren zur nächsten Polizeiwache, und hätte ich ihn da nicht gefunden, wäre ich zur Botschaft gefahren. Und dann kam er nach Hause, hat an der Tür geklopft und ich bin reingelassen. Ich war so, boah, oh mein Gott, wo kommst du her, was ist passiert? Und dann hat er mir erzählt, er ist halt den Bullen in die Arme gelaufen. Er und unser Tätowierer, Erik, sind den Bullen direkt in die Arme gelaufen und die haben die direkt hops genommen, haben die halt auf den Pickup-Truck hinten drauf gefesselt, so mit Handschellen, da wird man dann oben an so einem Überbau so. Dann sind die da durchs Viertel gefahren und dann haben die den irgendwo auf so einem Berg, in so einem dunklen Viertel, haben die beiden dann da von der Ladefläche geholt und meinen so, jetzt gebt uns erstmal eure ganze Kohle. Und dann mussten die denen irgendwie Geld geben und Erik musste denen super viel erzählen, dass das ein ganz berühmter Künstler also Kosi hat so getan, als würde er nichts verstehen, und also hat er auch wahrscheinlich auch nicht so viel verstanden von dem mexikanischen Gelaber da. Und dann hat Erik den letzten Endes verkauft, dass Kosi ein berühmter Künstler aus Deutschland ist und dass der morgen seine Rückreise antreten muss und dass es auf jeden Fall echt ein Problem wäre, wenn die den jetzt verhaften oder so. Und letzten Endes wurde es denen dann auch irgendwie zu blöd und zu heiß und was auch immer. Und dann haben sie die einfach da gedroppt in dem Viertel. Die sind zur nächstbesten Kreuzung gelaufen, haben Taxi angehalten, sind wieder heimgefahren. Und ja, Kosi kam dann an. Wir sind dann nochmal raus, haben uns ein Sixpack Bier gekauft. Und das waren auf jeden Fall die drei schnellsten Bier, die ich je getrunken habe.
Glaube ich. Kann ich nachvollziehen.
Was eine Story, Alter. Was eine Story. Über die Story kann der selbst ein Buch schreiben, Alter.
Das war fucking wild. Ja. Das war wild, ja.
Polizei, dein Freund und Helfer dann in dem Falle, ne?
Ja. Okay. Ja, du, also abgezogen von den Bullen wurden wir tatsächlich öfters in Lateinamerika.
Ja. Fabi?
Wollte sagen, eigentlich voll gut. Ich hatte mir noch eins so ein Ding ausgedacht, was mich voll interessieren würde, was das ganz gut eigentlich passt. So, wie ist es dann so unter den Surfern, so, also so Localism, so als Stichwort, sag ich mal. Gab es da irgendwelche Erfahrungen oder irgendwas? Weil ich habe gehört, dass die Spots ziemlich umkämpft sind dort.
Ja, Localism ist auf jeden Fall fast überall schon ein bisschen ein Thema gewesen, wo wir waren. Also Lateinamerika, nein, das stimmt nicht. Solche und solche Orte, ne? Es kommt immer drauf an, wie gut und berühmt die Welle und also welches Surf-Level wir reden, ne? Also wenn du natürlich jetzt in Puerto Escondido in Cicatella reingehst und da den falschen reindroppst, dann kassierst du auf jeden Fall eine auf die Fresse. Aber das ist halt auch, das ist einer der heftigsten Big Wave Spots irgendwie überhaupt, ne? Maxi Pipe nennt man das ja auch. Also super heavy und keine Welle, in die ich eh gehen würde. Also bei den Bedingungen, wo die wirklich läuft, so bin ich auf jeden Fall raus. Und da verstehe ich das auch. Aber wenn man irgendwie an anderen Stränden, wo es jetzt nicht so kompetitiv zugeht, da war das nicht so ein Thema. Aber ey, ehrlich gesagt, konnte ich auch nie so eine Regel, also kann jetzt nicht sagen, wo Localism das größte oder geringste Problem war. Ich glaube, es kommt echt immer drauf an, so wahrscheinlich an den berühmten Spots halt, aber ich gehe eigentlich selten an die berühmten Spots, muss ich sagen, weil das ist mir zu viel Hustle. Da gibt es meistens die second beste Welle, ist für mich auf jeden Fall gut genug, oder? Wie macht ihr das? Wie ist es bei euch?
Ja, ebenfalls.
Komplett so, also, wie du sagst.
Ja, das ist zum Beispiel wie, sag ich mal, in Peniche, ja, alle surfen Super Tubos und ich gehe halt dann immer zu Mole Leste rüber, so. Genau. Ist ein bisschen kleiner, smoother, gleich gute Welle irgendwie, passt auch.
Genau.
Oder halt gleich gut, natürlich Netz, aber
ja.
Es ist immer natürlich ein bisschen schlechter, aber dafür habe ich halt 10-mal so viele Wellen, was es für mich dann gleich gut macht.
Ja, also, genau. Ja, genau. Was bringt dir das, wenn du am geilsten Spot sitzt, für eine oder wahrscheinlich in den meisten Fällen keine Welle dann, so, das ist doch für den Arsch. Ey, obwohl, also jetzt gerade hatte ich wieder einen sehr unangenehmen Fall von Localism an einem Spot in Sri Lanka. Ich war gerade 6 Wochen auf Sri Lanka und da gibt es so da unten im Süden so der berühmteste und berüchtigste Spot, der heißt The Rock. Und genau so sind auch die Leute, die da im Wasser sind. Und da gibt es halt so eine Gang an Israelis, die sind bestimmt so Typen, die frisch aus dem Militär sind oder so, aber alles so Kanten halt. Und die haben irgendwie beschlossen, ich weiß nicht, ich glaube, die leben da auch schon länger oder so, aber die haben irgendwie beschlossen, dass das jetzt ihr Spot ist und dass sie da so mit möglichst aggressivem Auftreten versuchen, die Leute fernzuhalten. Ich meine, das ist auf jeden Fall einer der am meisten frequentierten Spots und auch die geilste A-Frame, Reef Break, Welle mit Barrels bis zum Get-No, die da halt so bricht. Deswegen, I feel it, dass ihr den Spot gerne für euch hättet, so. Aber das war halt echt so was schon, ich paddel raus, es ist nicht mal ein geiler Tag, es sind so drei Fuß, vier meinetwegen und ein bisschen windig, mittags schon, nicht morgens, glassy oder so. Und es sind sau viele Leute im Wasser und man denkt sich so, Alter, was wollt ihr alle hier für so eine Schrottwelle, aber okay. Und sind da halt so 30 Israelis und der eine schreit halt gerade so einen Longboarder an, so, if you're gonna do it, I'm gonna kill you. Und ich bin so, Alter, ey. Ich meinte schon so ein Surfer, auch so ein ziemlicher Schrank, aber auch so ein Dad auf jeden Fall, meinte zu ihm, ey, don't use these kind of words here, this is a surf lineup, not a battlefield. Aber ehrlich gesagt, ey, das ging noch weiter mit denen, ey, die haben nur rumgeschrien und nur Leute bedroht die ganze Zeit, ey, wenn du noch einmal hier jetzt rein paddelst in die Welle, dann knock ich dich aus und wir sehen uns am Strand, ich warte da vorne auf dich und bla bla, nur so Schlägerei, Androhungen, so. Und lustige war in dem Ding so, ich bin dann irgendwann, also zum Glück nicht mir gegenüber, ich halte mich aber von sowas auch immer fern. Früher habe ich immer einen Konflikt gesucht bei sowas, aber das ist irgendwie, das ist überhaupt nicht mehr mein Style. Und dann bin ich da, ich bin immer so ein bisschen auf meine Seite, ich hatte eh einen Mid-Length, mit denen habe ich immer mehr erwischt als sie auf ihren Mini-Sticks da. Und habe mich so ferngehalten von denen, aber als ich dann zum Strand gegangen bin, habe ich gesehen, dass der bullige Israeli-Typ, der eine, der dem einen da gedroht hat, er bringt ihn um, so, der war halt 1,60 Meter groß und so ein bisschen kurze Beine und lief dann da so am Schrank. Also der war so, also wenn ich dem einen Spitznamen geben müsste, würde ich den 16:9 nennen, wie so ein Fernseher, weißt du, so super breit und ganz, ganz kurz. So. Ja, keine Ahnung, das war auf jeden Fall. Da lief dann mit so einer lächerlichen weißen Sonnenbrille so rum und sah halt aus wie aus dem Billabong-Katalog von 2001 ausgeschnitten und mit einer Kippe dann so in der Hand so in seinem Surfboard unterm anderen Arm. Ich dachte mir, Alter, was bist du für ein Otto, Alter? Naja. Ey, das war auf jeden Fall, das war aber tatsächlich auch der einzige Spot von allen Spots, die ich in Sri Lanka gesurft bin, wo Localism überhaupt irgendwie ein Thema war. In allen anderen Spots waren die Leute umso freundlicher, also wirklich wahnsinnig freundlich und lieb und naja, da kann ich, also auch die Einheimischen, vor allem die Einheimischen. Von den Einheimischen habe ich nie Shit bekommen. Es waren immer eher, eben wie ich meinte, selber Leute, die da eigentlich was für sich claimen wollen, das denen aber gar nicht gehört oder nicht zumindest ursprünglich deren ist.
Ja. Ja, wieder Werbung für Sri Lanka, ne? Hatten wir
nee, ey, auch schon, ne? Nein, Sri Lanka auf keinen Fall, bitte hin. Ja, damit ich wieder alleine meine Welt surfen kann. So. Nee, es war.
Und sonst geht's auf die Schnauze, wenn du da hinkommst. Dann hast du noch vergessen.
Das ist mein Spot, The Rock, ja, Big Boy Waves. I'm gonna surf some Big Boy Waves. Mein Spot, alle Spots auf Sri Lanka gehören einzig und allein mir, Leute, ja? Schreibt euch das hinter die Ohren.
Ja, da merkt man, dass du aus St. Peter, dass du in St. Peter bist. Da behaupten auch mal alle, dass man nicht surfen kann, dass keiner kommt.
Ach so, ja. Nee, da kann man nicht surfen. Das kann man auch nicht surfen.
St. Peter kann man nicht surfen, gell?
Nee, das ist was anderes. Das ist nicht surfen. Das ist ein eigener Sport, weil das hat wirklich mit Surfen gar nicht so viel zu tun, muss ich sagen. Das ist,
lohnt sich auch nicht, meinst du?
Nee, das lohnt sich auch nicht. Nein, doch, das lohnt sich schon. Aber ey, ich musste diesen Surfsport einfach neu erlernen mit meiner Ankunft in St. Peter, weil dieses Windwellen direkt neben dem Pfahlbau surfen und den Pfahlbau eigentlich als quasi Wellenbrecher nutzen und als Skatepark fast schon. Also vor 2 Wochen waren so geile Bedingungen, dass ich unter dem Pier durchgesurft bin, von der Südseite aus nach Norden rüber. Und das Pier ist echt, das sind echt so zwischen den Fällen. Ja, ich habe leider auch dabei, als ich dann übermütig wurde, weil es dreimal geil geklappt hat, und beim vierten Mal dachte ich, ach, das klappt auch in der mittelmäßigen Welle, habe ich mein super schönes Good Times 7-2 Midlength Board von Tobi schön dann gegen den Pfahl gedonnert und da ist jetzt ein richtig schöner Crack drin, den fixt er mir aber zum Glück. Aber ja, das war auf jeden Fall geil, weil das, du kennst das Pier ja, oder Fabi? Von der Strandbar.
Bist du dann quasi von der, wenn man vor dem Pier steht, linken Seite,
ja,
durch in die rechte?
Da. Genau.
Das stelle ich mir schwer vor, auf jeden Fall.
Ja. Nee, von der linken Seite. Ja, weil die Wellen kommen ja eigentlich immer von links dann eher da reingedrückt, genau. Und ja, das war so ein kleiner, cleaner Tag. Die gibt es ja oft, wo es eigentlich ein bisschen offshore war sogar. Und die Wellen waren natürlich dadurch, dass es offshore war, nicht so groß. Ein bisschen dänischer Swell oder was das war, der da ankam. Aber es hat halt gereicht, um so wirklich so cleane, mit meinem Midlength noch gut mitnehmbare Wellen zu produzieren. So Hüfthöhe vielleicht. Und ich muss zugeben, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass es geht. Und ich hätte es auch gar nicht ausprobiert, wenn da nicht so ein Hamburger, ich habe leider seinen Namen nicht erfragt, super netter Kerl, das vor mir gemacht hätte. Also nur er und ich waren auf der Südseite, alle anderen an der Nordseite, wie das halt immer ist. Und ich saß ein bisschen weiter draußen, so auf Höhe von der Terrasse, von der Strandbar und habe gewartet, bis eine Welle kommt. Ich habe zu ihm zugeschaut und er saß ein bisschen näher am Steg, da wo eigentlich immer so eine Art Point, wenn man so will, da reinläuft. Und habe mich schon gewundert, wieso er nicht rauskommt und warum, was er da versucht. Und dann kam halt eine so eine richtig schöne Welle, die genau bei ihm ankam und dann hat er sich da drauf gestellt und ist einfach unterm Pier durch. Und ich so, habe ich das jetzt gerade, ich habe mich gerade meinen Kopf weggedreht, als ich das gesehen habe und war so sofort wie so, Kopf zurückgesprungen, so hat er das jetzt echt gemacht. Und er war echt auf der anderen Seite drüben so und ist da erst vom Bord runtergestiegen. Ich so, what? What the fuck? Ist der gerade unter dem Pier durchgesagt? Ey, man muss dazu wissen, das ist nicht mal 2,5 Meter breit, ne? Also zwischen den Pfählen. Und also die Länge auch. Zwischen den Pfählen, der Abstand zwischen den Pfählen ist nicht mehr als 2,5 Meter. Und dann dachte ich mir so, ja, fuck, Alter, wenn der das macht, ich lebe hier, ich muss das auch können. Das geht nicht, dass der das war, so nicht. und dann habe ich halt gewartet und kam tatsächlich auch so eine richtig geile, cleane Welle. Und ich so, ja, okay. Habe einfach nur meinen Kopf hochgenommen und einfach mal geguckt, was da so kommt. Und die ist halt genau da reingelaufen. Ich dachte mir, ja gut, ich muss einfach nur perfekt stehen bleiben. Gewicht schön verlagert, reingestellt, eine Hand ins Wasser und brrrr, genau durchgeschossen. Das war so geil, Mann. Das war fast wie meine erste Barrel. Das war der absolute Shit. Und dann Pier durch. Ich habe geschrien, war so, fuck. Ich habe mir gedacht, okay, ich gründe sofort einen Surfclub, Shoot the Pier, St. Peter 54 oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber das war ein Erfolgserlebnis auf jeden Fall. Es ist ein bisschen mehr wie ein Skatepark da in St. Peter-Ording, das Surfen.
Aber trotzdem kann man da nicht gut surfen, gell? Also trotz den ganzen Geschichten dort kann man in St. Peter nicht surfen.
Nee,
also.
Ich
liebe St. Peter tatsächlich.
Ja, ich auch. Ich würde allen empfehlen, wärmstens empfehlen, immer bei Ebbe da surfen zu gehen. Immer bei Voll-Ebbe, da sind auf jeden Fall die besten Wellen. Das und nach der Flut, so ab einer halben Stunde nach der Flut, da brechen die Wellen auch am besten. Also wenn ihr mal nach St. Peter kommen wollt, hört auf meine Tipps, Leute. Ebbe und halbe Stunde nach der Flut, das sind eure Zeiten.
Ich lasse jetzt einfach mal dahingestellt, ob das jetzt Ironie war oder ernst gemeint ist. Findet es selber heraus.
Ja, genau.
Auf jeden Fall hat Fabi einen neuen Floh ins Ohr gesetzt bekommen mit dem Shoot the Pier, glaube ich. Da ist der Konne-Machen-Hashtag erweitert um einen weiteren, glaube ich. Da klären wir dich später noch drüber auf.
Klar, dann mach mal.
Ja, fuck, ey. Ja, ich habe ja erst hier in einem See einen Pier geshootet. Also da war hier Sturm und dann bin ich in meinem Local See hier, der 50 Kilometer von mir weg ist, den Pier geshootet. Leider habe ich kein gutes Video. Also ich habe den 3-4 Mal geshootet und ein Video, wo so semi-gut war, aber das war auf jeden Fall auch so ein Live-Goal. Und ich feiere es, dass du ein Good Time Surfy-Board hast, Alter.
Oh,
ich besitze die Serie Nummer 1 vom Easy Glider.
Ah, okay, geil, Alter. Dieses ist doch ein geiles Shape, Mann. Ja, fuck.
Ja, Mann.
Ich habe das 7-2er Midlength. Ich weiß aber den Namen nicht. Wie heißt denn das? Hat er dem auch einen Namen gegeben? Weiß es nicht.
Mit.
Das heißt einfach nur Midlength.
Mitglied, glaube ich.
Mitglied?
Oder mit Kleid?
Ey, Schande über mein Haupt.
Ich weiß gar nicht,
ich hab... nicht, aber. Da steht nichts drauf. Was soll man das denn wissen?
Fuck, ey. So, auf jeden Tobi Fall. Wird uns verspotten. So, wobei, ich weiß nicht mal, wie lang mein Board ist. Das ist auch lustig. Ich glaube, es ist ein 9-4er oder so. Aber keine Ahnung.
Ey, ich habe vor dem Podcast extra nochmal nachgeschaut, wie lang mein Dash ist, weil sie mich fragt, was ich eigentlich surfe, dass ich überhaupt eine Antwort drauf habe und nichts Falsches sage, weil ich wusste auch nicht. Das ist ein 9-0er auf jeden Fall. Ja. Ey, ich war schon immer so ein bisschen... Fuck the Equipment mäßig drauf, muss ich sagen, beim Surfen. Also ich war noch nie so ein Board-Porn-Rider. Also ich liebe zwar schöne Surfbretter und gut funktionale Surfbretter natürlich sowieso, ist ja eh klar. Aber ich war jetzt nie so einer, der sich damit, ja, und dann hier Double Concave, so weil ich weiß nicht, ob das vielleicht mein Level ist oder woran das liegt, aber das war immer nicht so mein Nerd-Thema irgendwie. Das musste ich geil surfen. Ich habe eigentlich auf fast allen Brettern, die ich gescheitert bin, irgendwie eine gute Zeit und das reicht mir dann meistens auch. Ich gucke mir dann immer neugierig auf die Unterschiede, aber ich kann es dann zweifel auch nicht so hundertprozentig an den tatsächlichen Designeigenschaften festmachen, glaube ich.
Da war es extra nett, als Fabi hier in mein Leben kam im Podcast, denn ich bin da auf jeden Fall komplett so wie du, habe da auch nicht viel Ahnung von, mich nicht viel mit beschäftigt und Fabi shaped ja selber und wir haben schon einen ganzen Februar mit Shaping-Folgen gefüllt, in dem den wir auf die einzelnen Punkte eingehen, weil Fabi halt ein bisschen anders drauf ist in dem Zusammenhang, obwohl er auch back to basic ist in dem Bereich, ne? Aber trotzdem... Ja.
Ja, ich sehe es halt, glaube ich, erst im Skate-Aspekt. Für mich ist es halt so wie ein Skateboard. So, ich shred das Ding durch, bis es matsch ist und dann weg damit. So.
Ja, genau.
Oder dann steht es irgendwie in der Ecke als Dekostück. Ja. Habe ich von Tobi gelernt.
Ja. So, ich glaube, die Stichwortrunde haben wir damit durch. Die hat jetzt länger gedauert, als ich dachte. Da kam viel. Können wir mal als Rubrik einführen, zukünftig, Fabi.
Ja, das ist nice.
Kommen wir mal. Ja, genau. Kommen wir noch mal so ein bisschen aufs eigentliche Thema zurück vielleicht oder beziehungsweise auf dein Business jetzt noch mal so ein bisschen. Vor ziemlich genau 10 Jahren, glaube ich tatsächlich, ist es, ne, haben der Cosi und du eure Jobs in einer Werbeagentur gekündigt, wahrscheinlich gut bezahlte Jobs, schätze ich mal, in dem Bereich und seid so in das Abenteuer Sold and Silver gestartet. Als ihr gestartet habt, so eure Erwartungen davon, was da Zählbares bei rauskommen soll?
Also ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon, genau, ich war da schon 4,5 Jahre im Beruf, war in einer Werbeagentur, genau wie du sagst, guter Job, safes Leben und so. Cosi war da gerade fertig mit seinem Studium und hatte gerade ein halbes Jahr Praktikum abgeschlossen in Barcelona. Hallo, jetzt kommt gerade mal hier mein Töchterchen vorbei. Hallo, Alma. Papa führt ein Gespräch hier mit den zwei Herrschaften über Surfen und Essen und sowas.
Hallo.
Kannst du mal winken? Ja, das ist ein Podcast, Alma. Das ist ein Podcast. Ja, Papa erzählt was über das Essen. So, ich versuche mal, ob ich hier einfach weitermachen darf. Sie schaut mich mit großen Augen an. Ja, genau. Und Cosi war da eben gerade fertig mit seinem Praktikum und es ging darum, ob er quasi jetzt in diesen Job rein startet. Und hatte aber eigentlich auch nicht so Bock, sich jetzt da irgendwie direkt in so einer Werbeagentur zu verhaften als Praktikant oder so oder in der Filmproduktion, weil er Kameramann war.
Mhm. Ah, okay.
Danke. Ich habe gerade ein Glas Wasser angereicht bekommen von meiner Assistentin hier. Und dann sind wir da haben wir diese Reise, wir haben die tatsächlich ziemlich mit viel Vorlauf und mit einem vernünftigen, stabilen Konzept geplant. 3,5 Jahre lang haben wir uns das überlegt, bevor es dann richtig losgegangen ist. Wir haben ein Konzept geschrieben, wir wollten von vornherein dieses Surfreise-Kochbuch schreiben, das war das Projekt, das war die Idee. Wir haben einen Namen für das Projekt gesucht, da ist es Salt and Silver geworden, das Logo kennt man ja vielleicht mittlerweile mit dem Messer und dem Surfbrett, jeweils halb und halb, weil es eben bei diesen Projekt Salt and Silver, um die Vereinigung von Surfen und Kochen als Lifestyle miteinander ging. Also dieses Reisen gehen, lecker am Strand Fisch grillen, die Sonne geht unter, das Wasser spiegelt sich silbern, man hat ein Kochmesser.
Sprich, das Silver steht dann für das silberne Messer, ja, in dem Namen?
Ey, das ist ein Name, der ein Gefühl transportieren soll. Man kann den nicht so eins zu eins übersetzen. Man kann da ganz viel reininterpretieren. Und das war auch damals schon so unsere Idee, weil wir wollten uns das offen halten, wohin sich dieses Projekt öffnet oder wohin es sich entwickelt. Weil ich meine, mittlerweile haben wir unsere Restaurants, die heißen auch so. Das war damals nie unsere Idee und auch nicht der Plan, dass wir mal ein eigenes Restaurant. Das war vielleicht, wenn dann, eine Vision, ein Traum in sehr weiter Ferne, ne? Aber nie so eine konkrete Idee. Aber darauf hat der Name ja auch perfekt gepasst. Und egal was, irgendwie, man kann das unter Salt and Silver drunter packen von den Sachen, die uns interessieren. Und Salt and Silver, Salz hast du beim Surfen, hast du in den Haaren, hast du im Wasser, hast du im Essen, kommt also in beiden vor. Silber, die Messerklinge, die Fischhaut, die Meeresoberfläche, kommt auch in beiden Welten vor. Also es waren so Begriffe aus dieser Welt, die wir irgendwie zu einem schönen Gefühl machen wollten. So, ja. So kann man das vielleicht ausdrücken. Hey, und was daraus wird, um auf deine Frage zu antworten, das wussten wir auch nicht. Das war uns auch nicht so wichtig. Wir wollten einfach diese Reise machen und unser Ziel, also dieses Buch darüber tatsächlich zu veröffentlichen, erreichen. Das wollten wir schaffen. Und der Rest oder ja, alles andere hat sich dann so ergeben. Irgendwie Step by Step, der schwierigste Schritt bei jedem Projekt ist der erste. Und ab da gibt es ist man auf irgendeinem Pfad, dessen Ende man im Zweifel noch nicht kennt und dessen Abzweigungen und Irrungen und Wirrungen man dann halt einfach abläuft. Und dann guckt man, wo man rauskommt am Ende. Ne? Und ey, auf dem Pfad sind wir immer noch mitten irgendwo auf der Hälfte wahrscheinlich oder so.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Genauso irgendwo anfangen und gucken, wo man hinkommt, ist auf jeden Fall ein super, super Start in so ein Projekt, wie ich finde. magst du das Konzept des Kochbuchs so ganz kurz erklären, worum es geht? Ich muss gestehen, ich habe es zwar schon vor Jahren mal auf der Agenda gehabt, mal gesehen, mir aber nicht gekauft, weil halt, ja, ich ernähre mich halt weitestgehend vegan und ich dachte, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt so von Rezepten her auf mich zugeschnitten, aber ich glaube, spannend wäre es für mich trotzdem, weil es eine Menge mehr als ein Kochbuch ist, ne?
Ey, bestimmt. Also ich meine, das Buch ist eigentlich als Kochbuch fachlich jetzt nicht unbedingt so ernst zu nehmen, muss ich aus meiner jetzigen Sicht 10 Jahre später als mittlerweile, darf ich glaube ich behaupten, Gastro-Vollprofi und vielleicht sagen wir mal ein Dreiviertel-Koch bin ich auch mittlerweile nach 3 Restaurants und 3 Kochbüchern habe ich zumindest Ahnung davon. Aber das ist fachlich gesehen kein gutes Kochbuch, weil fachlich gesehen würde man das bestimmt alles anders zubereiten und manche Sachen würde man bestimmt gar nicht machen oder whatever, ne? Aber das ist in erster Linie ein Abenteuerbuch und eine Inspirationsquelle, ein Erfahrungsbericht und eine Geschichte, die da drin ist. Und jedes Rezept ist Teil einer Geschichte und es wird viel erzählt über den Ort, an dem das entstanden ist und warum das da entstanden ist oder über die Märkte. Da stehen auch zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, in welchen von den beiden Büchern, aber da stehen auch ein paar von den Geschichten drin, die ich heute schon erzählt habe und noch viele mehr. Also es ist eher eine Inspirationsquelle und uns ging es auch gar nicht so sehr darum, jetzt gleich irgendwie das heftigste Kochbuch der Welt zu schreiben, weil wir waren ja Amateure, Amateurköche. Sprudelwasser? Das ist stilles Wasser, glaube ich, Mausi. Nudel? Ich habe jetzt keine Nudel. Vielleicht kann Mama dich noch mal kurz übernehmen, bis ich meinen Podcast fertig habe.
Kriegen meine Kinder heute mal Konkurrenz. Die leiten immer so 1-2 Rubriken bei mir ein als Einspieler. Dann haben sie heute mal einen Gleichaltrigen oder einen noch jüngeren Kompagnon.
Ja, meine Tochter ist 2, nicht ganz 2. lernt gerade sprechen. Wo war ich? Kochbuch. Ja, genau. Ist also unser Erstlingswerk, blutige Anfänger gewesen damals beim Thema Kochbuchschreiben. Aber ich denke dennoch, dass für alle was drin ist. Und tatsächlich haben wir auch, das ist das Abgefahrene daran, was mich bis heute verwundert, es haben auch super viele Köche dieses Buch gekauft und es steht in wahnsinnig vielen Küchen von richtig krass guten Profiköchen rum. Und das hat mich immer gewundert. Und die also auch Leute, mit denen ich spreche, teilweise, ne, die arbeiten, die haben eigene Michelin-Stern-Restaurants und die haben dieses Buch und feiern das ab, was da drin steht, an Rezepten und an Sachen. Und ich bin so, hä, what the fuck? Wieso? Ne? Also in meiner Wahrnehmung, das ist, ich meine, man selber ist immer kritisch und bla mit sich und so, aber das erschließt sich mir nicht, weil ich dachte immer so, ey, die haben da in irgendwelchen Hostelküchen irgendwas zusammengeschnibbelt und das so gut, wie wir es halt konnten und so, ne? Aber dass das da irgendwie da so einen Anklang gefunden hat, damit hatten wir nie gerechnet, dass das auch so durch die Decke geht. Das verkauft sich immer noch. Das geht jetzt in die 7. oder 8. Auflage oder sowas. Und davon wurden, Wahnsinn, ich glaube, 50.000 Bücher mittlerweile insgesamt verkauft, weltweit. Und das ist so, what the fuck? Ich habe selber nicht so richtig kommen sehen, dass das so passiert, aber ja, sehr cool.
Irre spannend.
Also kaufst dir einfach, würde ich damit sagen, Benni.
Ja, mache ich, glaube ich, ja. Und da kommen wir gleich zu, dass vielleicht ja eine glückliche Person es sogar nicht mal kaufen braucht, denn ich habe dich gefragt und du hast gleich eingestimmt, dass wir auch ein Exemplar, ein handsigniertes Exemplar von euch verlosen dürfen, wieder heute im Podcast.
Das danke dafür ihr. Schon mal. Die Frage ist, von welchem? Also, wir haben ja jetzt unser neuestes Kochbuch gerade released. Das heißt Salt and Silver am Meer. Da sind weniger Surf-Stories drin, aber auf jeden Fall die, sagen wir mal, professionelleren Rezepte auf jeden Fall so. Also auch einfacher nachzukochen, wenn man hier landlocked in Deutschland ist, als die Sachen aus dem ersten Buch. Könnt ihr euch aussuchen. Ich würde euch jetzt eher das neueste Buch empfehlen. Aber also das könnt ihr aussuchen, ob ihr das erste oder das neueste wollt. Könnt ihr mir hinterher ja sagen. Müsst ihr den Leuten nicht jetzt besprechen und könnt dann eins davon haben und verlosen auf jeden Fall, ja.
Da frage ich dann auch einfach den Gewinner, würde ich sagen, genau. Oder die Gewinnerin. Zum Gewinnspiel vielleicht ganz schnell einmal runtergebetet. Machen wir einfach wie üblich, folge Salt and Silver und Wellenlänge Surf Podcasts. Like den Post zur Episode, verlinke deinen Surf oder auch gern deinen Koch-Buddy. Und vielleicht schreibst du uns einen Kommentar drunter, was wünschst du dir Kulinarisches nach deiner Surf-Session? Dann vielleicht noch auf Instagram wieder Story teilen, ist noch eine extra Gewinnteilnahme. Und man kann alternativ auch auf YouTube kommentieren oder auf meiner Website surfpodcast.de. Vielen Dank auf jeden Fall, Jo, für das Buch zur Bereitstellung. Und ja, viel Glück an alle, die teilnehmen.
Stabil!
Ich finde es immer geil, wie Benni so von 0 auf 100 in diese Werbeblock-Stimme umswitchen kann.
Ganz ohne Scheiß, das hab ich im Laufe der ganzen Zeit gelernt, glaube ich. Zu Anfang war das alles ein Mordsgeholper, denke ich mal. Und tatsächlich habe ich das echt ein bisschen gelernt. Das zeigt, dass man mit irgendwas anfängt und irgendwo rauskommt.
Ja, mit den meisten Dingen ist das so.
So nice, aber so schnipp. Schnipp und jetzt Werbeblock.
Ach, na, so ein schönes Lob und so eine schöne Überleitung von Fabi, das nutze ich doch gleich mal. Falls du nicht zu den glücklichen GewinnerInnen des Gewinnspiels gehörst, aber trotzdem Interesse an einem der Kochbücher von Jo und Cozy hast, dann meine erste Empfehlung, geh in den lokalen Buchhandel und besorg es dir dort. Falls du aber so wie ich mitten in der Pampas wohnst und das einfach mal nicht so leicht ist, kannst du es natürlich auch online bestellen. Dafür verlinke ich dir die drei vorhandenen Kochbücher gerne auf Thalia. Und wenn du diesen Link wahrnimmst, unterstützt du außerdem unseren Podcast. Kostet für dich keinen Cent mehr. Allerdings zahlt das große Unternehmen Thalia eine kleine Provision an uns Surf-Podcaster. Vielen Dank für jeden, der es wahrnimmt. Dann noch eine kleine Ankündigung für kommenden Donnerstag. Da wird es eine kleine kurze Sonderfolge mit Costa von Costa Boards geben. Bist du vielleicht Surf-Anfänger oder Fortgeschrittener, hast aber großes Interesse daran, dein Surf-Level ein bisschen zu verbessern und das Ganze mit einem mega entspannten, schönen Urlaub in Portugal zu verbinden, dann hör am Donnerstag mal rein. Der Costa bietet nämlich ein echt schönes Surf-Retreat an. Das Ganze wird in einem wunderschönen Setting in Portugal in einer Surf-Villa stattfinden mit einer Menge Luxus drumherum und zertifizierten Surflehrern und allem drum und dran, was man so braucht. Hör am Donnerstag gerne mal rein, wenn dich das interessiert. Es wird auf jeden Fall auch einen ordentlichen Rabatt geben. Sämtliche Infos gibt's am Donnerstag. Ja, dann natürlich wieder einen herzlichen Dank an Markus von Freaks of Fashion für das aktuelle Titelbild. Stammt diesmal mal wieder aus seinem Instagram-Account. Da habe ich das gefunden und dachte, passt ja super. Schau gerne mal bei ihm auf der Seite freaksoffashion.com vorbei oder folge seinem Instagram-Account. Aktuell hat er wirklich schicke Bügelpatches im Angebot, mit denen man seine vorhandene Kleidung ein bisschen aufpimpen kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, ihm ein eigenes Design zuzuschicken, das man dann irgendwo auf verschiedene Untergründe anbringen kann. Ich werde demnächst bei Instagram mal ein paar Bilder schicken. Ich habe nämlich von ihm das Podcast-Logo von Wellenlänge zugeschickt bekommen. Und das werde ich mal zumindest auf dem Cappy demnächst drauf machen. Dazu bald ein bisschen mehr für alle, die uns auf Instagram folgen. So, weiter geht's.
Werbung Ende.
Gut, lassen wir das. Der Werbeblock, der soll der kleinste Anteil bleiben. Auf jeden Fall ja krass, dass das Buch so ein mega Einstieg war und auch ein finanzieller Erfolg für euch, dass ihr darauf irgendwie schon euch berufen konntet. Dann ist es halt mittlerweile bei mehreren Büchern angekommen und ihr habt 3 Restaurants mittlerweile in Hamburg und in St. Peter, ne? Mhm. Du hast schon gesagt, das war auf jeden Fall nicht der Plan. So ein ferner Traum war es aber vielleicht schon, da irgendwo so ein Restaurant zu gründen, oder war es auch einfach so die Idee, im Inland hier zu Hause was zu machen, was irgendwie trotzdem mit dem Hobby Surfen und Kochen gleichzeitig zu tun hat?
Ey, das hat sich dann so ergeben. Wir kamen zurück von unserer Reise, haben das Kochbuch geschrieben aus unserem WG-Zimmer, das wir uns dann teilen mussten, weil wir so broke waren. haben wir uns ein WG-Zimmer geteilt und dann haben wir tatsächlich einen Verlag gefunden und das released. Und dann wäre ja theoretisch erstmal, hätte es nichts mehr zu tun gegeben, blöd gesagt. Aber dann kamen direkt jede Menge Anfragen so, ey, wo können wir jetzt denn die Sachen mal essen, die ihr da in eurem Kochbuch stehen habt? Und könnt ihr das nicht mal hier auf dem und dem Event kochen oder auf meiner Hochzeit kochen oder in dieser Bar kochen? Und da, so kamen dann so ganz viele Anfragen und dann haben wir so Pop-Ups und Hochzeitscatering und all sowas gemacht. Und das hat mega Bock gemacht und war auch voll der Erfolg und ist voll eingeschlagen. Und ab da wussten wir irgendwie, ey, wir sind da jetzt gerade so am Beginn eines ganz neuen Werdegangs. Und ab da haben wir uns so in die Gastro-Szene reingefressen, wenn man so will. Und ja, uns da so von der Pike auf unsere Sporen verdient, bis wir dann irgendwann 2017 unser erstes Restaurant eröffnet haben. Und auch da immer noch grün bis zum Gärtner hinter den Ohren. Aber mit voller Tatendrang, sehr fleißig immer, für nichts zu schade und ey, mit viel Durchhaltevermögen. Und dann irgendwann hat man sich dann so weit da reingearbeitet ins Thema, dass man es dann so strukturiert hat, dass man es auch professionell laufen lassen kann. Aber das bis dahin war es ein weiter Weg von da, von unserem Startpunkt aus.
Ja, mega spannend. Eigentlich auch eine geile Idee bei dieser wachsenden Surf-Szene in Deutschland irgendwo auch, ne? Es gibt ja mittlerweile so einige Bars und Restaurants. So in München, das Santa Loco, glaube ich, ist ein ganz gutes Beispiel, das viel Bar und Ähnliches dabei hat. Ich war selber noch nicht da, aber schon viel drüber gehört. Oder in Köln, mein Bruder besucht, da war ich schon ein, zweimal im Chapman's, was auch ganz cool in die Richtung geht, so eher so ein bisschen Windsurf-Flair halt, aber halt schon so, ja, gibt's auch einen Wellenreit-Stammtisch, glaube ich, die sich da treffen. In Hamburg gibt's noch das Surf Kitchen, da war ich mal, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass der Eigentümer gar nicht surft, sondern das eigentlich mehr nur so als Lifestyle-Ding aufgemacht hat, aber gut, was soll's. Welche Rolle spielt denn Wellenreiten direkt in euren Restaurants? Wo findet man das überall wieder?
Ey, dazu muss man sagen, dass sich dieses Restaurant-Game und dieses professionelle Kochen relativ schnell von diesem Surfers-Shack-Ding, Surf Kochen abgehoben hat. Das hat sich emanzipiert davon relativ schnell und wurde sein eigenes Thema. Und ich glaube, der Zeitpunkt, in dem wir ein eigenes Restaurant aufgemacht haben, war auch der, in dem sich diese beiden Segmente, die auf der Reise natürlicherweise perfekt zusammengepasst haben, wieder aufgetrennt haben in zwei separate Bereiche. Also ab da hatte unser Kochen nichts mehr mit unserem Surfen zu tun und das Surfen nichts mehr mit dem Kochen, weil in Hamburg gibt es nun mal keine Welle. Und das sollte auch nie so ein Surfers-Restaurant werden, weil ich finde, dass dieser Horizont einfach so ein bisschen zu beschränkt ist und ich hatte auch keinen Bock, jetzt da die ganze Zeit nur mit so langhaarigen Bombenlegern wie Fabi abhängen zu müssen oder so.
Das hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich weiß, wovon ich rede.
Ja, oder so Beanie-Träger wie du, Benny. Ja. Stell dir mal vor, ich hätte nur solche Gäste, die sind immer broke, die können sich den geilen Wein nicht leisten. Ja, da hätte ich auf jeden Fall nicht überleben können mit meinem Restaurant. Nein, Quatsch. Die sind natürlich immer willkommen, aber tatsächlich hat dieses Gastro-Ding wurde dann so sein eigenes, komplettes, so ein großes Feld, dass sich das von selber irgendwie dann wieder aufgetrennt hat. Dieses Surfen hat in unserer Gastronomie keinen echten Stellenwert. Das war am Anfang noch, war das so ein bisschen dieses Surfers Restaurant, weil das halt unsere Historie war von dem Kochbuch. Aber wie ich ja gerade schon meinte, da finden diese Dinge ja nicht mehr natürlich zusammen. Ich meine, ich habe ja keine stehende Welle auf dem Klo oder so. Und deswegen, was macht ein Surfers Restaurant aus in einer Stadt, in der du nicht surfen kannst? Weißt du, was ich meine? Also, ja, okay, da gibt es
schön vielleicht im Pissoir surfen auf jeden Fall.
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich einen Mini-Skatepool für Fingerskateboards als Waschbecken in einem unserer Restaurants. Also in dem ersten so, das ist das letzte Überbleibsel vielleicht noch so aus diesem Surf- und Skate-Kontext. Und in unserem Restaurant in St. Peter-Ording, da hängt an der Wand auch ein wunderschönes, wunderschöner Log, so ein schönes Longboard. Aber sonst hat Surfen da keinen Bezug dazu mehr, muss ich sagen.
Ja, ist auch gut so, wenn man es immer einfach trennt und dann gar nicht erst, wird man gar nicht erst in die Richtung geschoben, dass genau. Man da irgendwie mit Surfen irgendwas da und bla.
Nee, wir wollten als Gastronomen und als Köche dann auch ernst genommen werden und uns etablieren und wahrgenommen werden als Leute, die sich in diesem Bereich was erarbeiten und eine Knowledge erarbeiten und ein Wissen und eine Kompetenz einfach. Und da hatte das andere dann, ich weiß nicht, ich war noch nie in einem Surfers-Restaurant, wo ich mir dachte, so, boah, geiler Laden, wenn der es nicht an einem Surfstrand war. Wisst ihr, was ich meine? Surfläden gehören an Surfstrände und nicht in irgendwelche Städte, wo irgendwelche Leute meinen, weil sie jetzt ein Surfboard an die Wand hängen, ist das jetzt ein Surferladen. Und dann, was gibt's dann da? Burger meistens oder Fischtacos. Ja, gut, Leute. Und dann.
Ich wollte gerade sagen, also du wirst ja wahrscheinlich. Ah, ja. Nee, ich wollte auch gerade sagen, du wirst ja quasi mit deinem Restaurant wahrscheinlich auch nicht den Lifestyle ausstrahlen, sondern du wirst ja über dein Essen, sag ich mal, prahlen oder über dein Produkt so. Und die am Strand, die wollen ja nur diesen Surf-Vibe, sodass der Turi, der vorbeikommt, sich denkt so, ja, das hier muss Surfen sein. So, hier hängen Surfbretter rum und hier gibt's irgendwie Pommes aus der Fritteuse und einen Burger von Aldi. und das ist ja quasi eigentlich gar nicht das, was du verkörpern willst wahrscheinlich.
Ey, genau, also so ähnlich, ja, tatsächlich trifft es das ganz gut. Ich wollte nie diesen Surf-Lifestyle nutzen, um jetzt irgendwie meinem Konzept was Besonderes zu geben, sondern das Besondere von Salt and Silver es ist einfach unsere Geschichte, es ist einfach die Geschichte von Cosi und Jo. Und die hatte am Anfang auf dieser Reise wahnsinnig viel mit Surfen zu tun. Cosis Geschichte jetzt hat mit Surfen nicht mehr so viel zu tun, weil es einfach nicht mehr zu seinen Hobbys zählt, aber bei mir ist es nach wie vor halt so voll im Fokus. Deswegen ist es eher in dem Projekt Salt and Silver ins Private gerutscht.
Ja,
und da ist es auch gut, da liegt es gut. Ich bin sau happy, dass ich beim Surfen nicht mehr darauf achten muss, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ein gutes Bild fürs Buch oder so da jetzt damit rausbringe aus dem Wasser, weil das ist ja voll der Stress, den man sich da immer macht. Und wenn es kein geiles Bild von der Welle gibt, dann hat es auch nicht stattgefunden, denkt man sich dann immer und so. Das ist, das war auch ein heftiger Druck, der bei der Produktion von dem ersten Buch dann irgendwie gefühlt, habe ich den da irgendwie auf mir lastete, weil ich war ja irgendwie dafür zuständig, als halt landlocked deutscher Surfer, die meistens halt mittelmäßig gut sind, so wie auch ich, irgendwie geile Bilder zu produzieren, die man in einem Buch gern abdruckt, ohne dass man sich dann die ganze Zeit selbst schämt, so, ne? Und das war natürlich nicht so easy, dann irgendwie mit Kosi immer am Strand mit seiner super langen Tüte und versucht, ein paar geile Bilder zu machen. Immer auf der Suche gewesen, bei jeder Bedingung nach irgendwie einer brauchbaren Welle, die gut aussieht und wo man irgendwie den Surfspot auch dann ins Buch packen kann, in den Guide und so. Das war ein heavy Stress irgendwie und wir hatten viel zu wenig Knowledge, um auch dann immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ja, deswegen bin ich saufroh, dass ich jetzt einfach Surfen nur in meinem privaten Leben so viel ausleben kann, wie ich will und nicht mehr so beruflich da so sehr damit verhaftet bin.
Ja, nee, genau, macht total Sinn, macht total Sinn. Frage noch, in einem älteren Surfers-Mac-Artikel habe ich gefunden, dass auf jeden Fall immer Winterpause macht und es da zum Surfen gehen. Ist das geblieben aus der alten Zeit?
Ey, das hat ein neues Revival erfahren sogar, ein richtig gutes. Also es war in den ersten Jahren überhaupt nicht so, dass wir es machen konnten. Das wollten wir gerne machen, aber das war zu dem Zeitpunkt, dass wir eben gerade unsere Gastos neu aufgemacht hatten, wir keine Ahnung von Tuten und Blasen hatten. Da dachten wir noch, oh, im Winter machen wir zu und gehen reisen. Da hat uns die Realität dann relativ schnell auf den Pott gesetzt und so. Und im Winter waren wir damit beschäftigt, dass wir nicht pleite gehen, anstatt damit surfen zu gehen. Und nee, wir haben dann einfach die Zeit genutzt, um unsere Restaurants aufzubauen. Und dann erst jetzt mit dem Projekt in St. Peter-Ording, das ist ja ein Saisonprojekt, wie ich schon vorhin mal meinte, also es hat immer von April bis Oktober geöffnet, das Restaurant, und in den anderen Monaten nicht. Und das heißt, das ist ein super geiler Zeitraum für mich, um massiv shredden zu gehen, irgendwo in anderen Teilen der Welt. Und das habe ich bisher auch konsequent gemacht, mit Family im Gepäck, Tochter und Frau dabei, Mexiko 7 Wochen in der ersten Saison und einen Monat Portugal noch dazu. Letztes Jahr eben, habe ich euch vorhin schon mal erzählt, Sri Lanka. Dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall wieder Mexiko machen. Ich liebe halt Mexiko, was soll ich machen? Sorry. Und dann nochmal Richtung Asien. Wir wissen noch nicht genau, ob es Indo wird oder nochmal Sri Lanka oder nochmal was ganz anderes. Checken wir noch. Südafrika könnte ich mir noch vorstellen. Mal schauen. Und ja, also das hat wieder mehr Raum gefunden jetzt, wo es mit den Restaurants langsam stabiler ist.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage zum Thema Restaurant. Wir sind schon weit fortgeschritten, dann machen wir auch ein Ende, obwohl ich noch ein paar mehr Sachen auf der Liste hatte. Vielleicht magst du ja irgendwann nochmal in unseren Stammtisch kommen, da können wir dann nochmal vertiefen.
Ja, normal.
Auf jeden Fall, also einmal ein Lob an eure Speisekarte, genauso wie ich sie mag. So schlank eher, nicht so schrecklich viel aufgeblasen und kleinere Gerichte. Und ihr schreibt euch auch das Thema Nachhaltigkeit im Restaurant auf die Fahne und ihr habt auch schon was verlauten lassen von so eigenen Gärtnerprojekten, die ihr habt, wo ihr selber Lebensmittel irgendwo anbaut, ne, und das produzieren wollt. Das würde mich einfach noch interessieren, weil das von mir auch so ein Hobby ist, halt irgendwo Biogärtnern im eigenen Garten und damit kochen.
Ja, voll, total. Also, ey, wenn man sagt, so Surfers Kitchen, ne, da schlage ich einen kleinen Bogen zurück zu, was ist ein Surfer-Restaurant oder was hat Salt and Silver-Restaurants noch mit Surfen zu tun? Ich empfinde Surfen als einen Lifestyle, in dem man sich sehr mit seiner Umwelt und das, was um einen herum passiert, auseinandersetzt. Natürlich mit den Menschen, aber auch und mit den anderen Kulturen, das ist klar. Das sind ja immer noch die Einflüsse, die man in den Gerichten auch spürt bei uns. Aber vor allem auch, dass man eben mit und in der Natur ist und deswegen achtsam mit und in der Natur sich bewegt. Und das haben wir auf jeden Fall mitgenommen in unsere Restaurants, in unsere Restaurantkonzepte und haben uns von Anfang an immer sehr von Natur aus, weil wir halt so sind und Surfer und Reisende sind, lag es uns am Herzen, möglichst wenig Impact zu haben. Und das hat dann mit sich gebracht, dass wir irgendwann auch angefangen haben, ganz viel selber anzubauen oder mit befreundeten Gärtnereien, die das dann teilweise für uns machen oder nach einem Bepflanzungsplan mit uns gemeinsam oder hier in St. Peter-Ording haben wir einen ganz, ganz tollen Menschen gefunden, den nennen alle hier Himbeer-Tobi, Tobias Böhnisch heißt der, der hat hier Himbeeren kultiviert und einen kleinen Acker gehabt und wir haben ihn überzeugen können, dass er seinen Acker ums Vielfache vergrößert und jetzt ganz viele Gemüse und Salate für uns anbaut und das macht er hier. Und Cosi ist riesiger Gärtner-Fan und hat ganze Folientunnel mit 92 verschiedenen Sorten Chilis oder was da in Hemdingen vor Hamburg angebaut und Tomatillos und Epazote, so mexikanisches Bohnenkraut und alles Mögliche. Und ey, das macht wahnsinnig Spaß und gibt einem ein gutes Gefühl. Ne? Do the right thing ist ja das Motto am Ende des Tages und das gilt für alle Lebenslagen. Und ganz besonders gilt das halt irgendwie in der Gastronomie, wenn man da die Verantwortung hat, wenn man so viele Tonnen an Lebensmitteln bewegt und verarbeitet und da raushaut, hat man eine Verantwortung, dass das aus einer guten Quelle stammt, dass man das verantwortungsvoll bezieht. Und ey, da deswegen ist das einfach ein Riesenthema bei uns. Und da führt der Weg dann irgendwann bestenfalls dazu, dass man halt auch Sachen selber anbaut.
Ja.
Das ist tatsächlich auch super schwierig, ne? Weil es gibt halt vorgefertigte Strukturen einfach in diesem Business. Klicke hier auf Bestellen und dann kommen die Zwiebeln zu dir. Und es ist nicht so einfach, da rumherum zu arbeiten, weil irgendwie müssen die Zwiebeln zu dir kommen, aber du kannst nicht für jedes Projekt an den Biohof deines Vertrauens fahren oder so, ne? Das funktioniert nicht. Und deswegen, ja, mussten wir da lange und viel dran arbeiten, dass wir so unsere Bezugsquellen so aufgestellt haben, dass wir eine Logistik entwickelt haben, dass wir diese tollen Lebensmittel alle bei uns in den Restaurants verarbeiten und anbieten können. Und ja, es hat viele Jahre gedauert.
Wahrscheinlich, oder? So
teilweise, ja.
So gesundheitsamtmäßig und sowas?
Ach so, nee, das Gesundheitsamt hat da keine Probleme damit, wenn du, also das, das stammt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie da die Regeln sind, aber dadurch, dass das ja auch aus keinem Privatgarten stammt, okay, wahrscheinlich darfst du auch das, keine Ahnung. Sagen wir mal so, da hat bisher noch keiner nachgefragt. Hoffen wir, es bleibt auch so. Aber wir verkaufen ja auch nicht nur Sachen aus diesen Gärten, ne, sondern wir bestellen auch ganz normal bei regulären Lieferanten. Aber wir achten natürlich dann auch da darauf, was das für Sachen sind. Also, dass du halt, es gibt so ein Sortiment, das heißt dann unsere Region, das sind dann alles Sachen aus Schleswig-Holstein beispielsweise. Oder, und so weiter. Oder beim Fisch, da muss man dann so sehr viel selber und individueller seine Filter anlegen, welche Sachen gehen, welche nicht und so. Thunfisch nein, auf gar keinen Fall würden wir jemals irgendwie jetzt wild gefangenen Thunfisch und Schwertfisch oder sowas in unseren Restaurants verkaufen, aber wenn wir halt so einen riesigen Adlerfisch aus Portugal handgeangelt von so einem kleinen Kutter bekommen, dann sagen wir, yo, let's go, geil, den nehmen wir, weil das ist halt nachhaltig. Und wenn wir von unserem Lieferanten in Hamburg der hat so Balfego-Thunfische, das sind so Zucht-Thunfische, das ist auch in meiner Welt, die schreiben zwar hin nachhaltig, aber so ein Thunfisch ist eigentlich nie nachhaltig, der zerfrisst zu viel Ressourcen. Aber wenn die dann diese Abschnitte, die sie nicht verarbeiten können, irgendwie so große Stücke von hinter den Kiemen und so, wo die Flosse dran ist, wenn die sowas dann so Abschnitte loswerden wollen, die sonst keiner kauft, dann nehmen wir das auch und machen da was Geiles draus. Ja, sonst muss man da halt irgendwie jeder so ein bisschen seinen Weg finden. Wir machen es so gut es geht und da, wo es Sinn macht und da, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt hier Quatsch. Pommes sind Pommes, Kinder wollen Pommes, Pommes bestellen, das wird jetzt nichts Geiles werden, ne? Pommes sind Pommes, da kann ich mit leben, aber ja, da, wo es geht, da sollte man da schon echt viel Augenmerk drauf legen.
Ja, schön, klingt super.
Ich hoffe, dass, ich weiß gar nicht, was die Frage war, aber ich glaube, wie wir damit umgehen, so, oder? Oder wie wir das machen bei uns?
Ja, das hat ziemlich, so ging mir ums Thema, Thema Self-Guarding und sowas, weil ich da halt auch super begeistert bin und das gerne und da halt. Kann man, also ich habe, wie schon gesagt, vielleicht hast du irgendwann nach der nächsten Surf-Winterpause oder so einfach Bock, mal in unseren Stammtisch zu kommen. Da treffen wir uns immer gerne mal mit Leuten wieder und schnacken einfach nochmal ein bisschen so allgemeiner drum rum. Cool. Vielleicht hast du ja nochmal Lust, irgendwann rumzuschauen.
Gerne. Ey, ich habe hier auch gerade Tomaten gepflanzt und Kapuzinerkresse, verschiedene Chilis, Knoblauch, Lauch. Also ich habe jetzt hier zum ersten Mal, zur ersten Saison auch einen eigenen Garten Und ich liebe es gerne auch so sehr. Es macht dann einfach nochmal ganz anders Spaß, mit diesen Sachen auch zu arbeiten, oder? Oder zu kochen. Das ist einfach nice.
Ja, geht mir genauso, ja.
Ja, also Freunde, ne, jetzt muss ich nochmal eine Sache sagen. Und zwar, ich war jetzt bei euch im Podcast, jetzt seid ihr dran, kommt mich mal in unseren Restaurants besuchen. Am besten in St. Peter. Ja. Kommt doch mal rauf, verabredet ihr euch.
Ja, bei mir tatsächlich.
Fabi.
Es steht tatsächlich auf dem Plan, also sogar in der näheren Zeit jetzt, weil von meiner Freundin der Bruder wohnt an der Nordsee und dann wollte ich nach St. Peter.
Du, Fabi, der brettert immer von A nach B, um irgendwo eine Schwabbelwelle zu kriegen. Fabi, werd noch den Conne-Hashtag los, damit Jo auch weiß, worum es dabei geht. Und ich sag schon mal zu, dass ich gerne rumkomme im Restaurant und mich dann anschließe.
Freunde, sehr gut. Da kommt ihr beide und dann shredden wir uns auf jeden Fall hier durch in St. Peter-Ording.
Das steht auf jeden Fall jetzt auf dem Plan, weil dann haben wir direkt schon wieder ein cooles Video für unseren neuen Hashtag, eben den Conne machen.
Was verbirgt
das
sich
ist eigentlich
dahinter?
Ein neues Ziel,
was
oder,
ist
Benni?
Der Conne?
Also Conne ist eigentlich mein Spitzname. So, ich heiße Konrad mit Nachnamen und im Skaten kennt mich ja jeder nur als Conne.
Ah.
Und gab's vor kurzem so eine Diskussion irgendwie in der Gruppe, weil ein Homie von uns irgendwie bei Schwabbelwellen ins Wasser ist und hat irgendwie in die Gruppe reingeschrieben, ich mach mal den Conne und geh trotzdem surfen, weil ich gehe halt bei allem, was sich bewegt, surfen so.
Ja. Ja.
Auch in St. Peter, ich schaue auf die Webcam, sobald sich was bewegt, gehe ich rein, weil dann kann man schon irgendwas surfen,
ja,
so.
Genau.
Und,
ich auch.
Ja, ist so, sobald man weiß, was er sieht, kann man surfen und das ist eben der Conne machen, also, und jetzt ist auf jeden Fall eine neue Mission, gerade geboren, so, den Pier-Shooten in St. Peter.
Gut. Alles klar, geil, Leute. Ich warte auf euch bei den nächsten brauchbaren Bedingungen, bei denen man den Pier shooten kann.
Klingt gut.
Wir sind da.
Sehr gut. Ey, danke euch vielmals für das gute Gespräch, Jungs. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Und uns erst, Jo. Vielen Dank dir.
Geil.
Mach's gut. Und danke für deine Zeit.
Ja, danke für euch. Ciao, ciao.
Ah, Mann, ey, geile Story, die da hinter den Jungs steht. Gefällt mir auf jeden Fall das Reisekonzept auch. Surfen und Kochen verbinden. Lustige Idee. Und wenn sowas bei rauskommt, fett Respekt. Naja, also ich will gerade mal hier so ein nettes veganes Taco-Rezept nachkochen. Oh, Leute, ey, aber ich sehe schon, das köchelt hier schon eine Weile bei mir und fuck, das ist schon voll angebrannt da unten. Ich sollte mich echt auf Surfen beschränken. Mit dem Kochen habe ich es nicht so. Dann nehme ich mich selber mal beim Wort. Ich glaube, das hole ich nachher noch mal in Ruhe nach. Jetzt geh erst mal surfen, dabei vergesse ich den Hunger auch. Wir hören uns. Bis denn.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.